Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Insert Moin. Ich bin der Daniel und ich habe heute zwei wunderbare Gäste, und zwar die Lisa, Ladies First. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und der Timo ist dabei. Guten Morgen.
Morgen.
Wir wollen heute mal über das, oder was heißt mal, blöde Floskel, wir wollen heute über das Game of Thrones Adventure von Telltale reden, aber bevor wir anfangen, kleine Disclaimer, wir versuchen so weitestgehend wie möglich spoilerfrei zu bleiben, es ist aber klar, dass man natürlich nicht so völlig spoilerfrei bleiben kann, und wenn wir am Ende wirklich nochmal spoilern wollen, dann werden wir das nochmal groß vorher ankündigen und dann auch nochmal explizit darauf hinweisen, damit auch keiner Angst haben muss, in diesem Cast sich irgendwelche großen Twists oder Wendungen zu spoilern. Deswegen das als kurzer Disclaimer vorweg. Gut, die erste Episode, die ist im Dezember erschienen. Bevor wir jetzt aber da mal einsteigen, wollte ich gerne mal euren Wissensstand so ein bisschen abklopfen. Wie ist denn euer Verhältnis zu Game of Thrones? Lisa, fang du doch mal an. Wie Bücher, Serien, wo stehst du da gerade aktuell?
Ich habe mit der Serie angefangen und bin mittlerweile, habe alle Bücher gelesen. Also ich bin auf dem aktuellsten Stand, auf dem man sein kann. Ich mag die Serie auch unheimlich gerne und informiere mich auch drumherum, was es noch so Theorien gibt, was noch, wie diese Serie weitergehen könnte. Also ich bin quasi super aktuell.
Okay, also dann kennst du dich auch so aus mit, ja, also in Folge 5 von Staffel 2, da haben sie diese zwei Schauplätze, die im Buch drei Schauplätze sind, auf einen zusammengelegt. Und
ja, so. Und der Charakter, der eigentlich zu dem Haus gehört, ist auf einmal nur noch eine Person. Ja, ja, genau.
Okay, also gut, dann bist du ja schon für die Klugscheißer-Rolle belegt in diesem Yay. Cast. Timo, wie sieht's bei dir aus, Game of Thrones?
Ich muss mich da leider genau anschließen. Also auch mit der Serie angefangen und dann die Bücher gelesen. Und ja, ich muss selber sagen, also zwei Klugscheißer dann.
Okay. Ja, ich bin nicht so der Mega-Klugscheißer, aber ich bin jetzt mit dem dritten Buch, glaube ich, schon länger durch. Die sind aber immer so fett, deswegen ist das immer so ein Problem. Das ist immer so ein, wenn man dann die Wahl hat zwischen so, ach, so ein 200-Seiten-Buch, da bist du schnell durch, dann greift man immer mal zu dem und denkt sich, ja, das hebe ich mir dann für Weihnachten auf. Und da bin ich jetzt beim vierten. Die Serie, da ist jetzt irgendwie, was war die letzte? Die vierte Staffel ist abgelaufen.
Genau.
Ne?
Genau. Ende des dritten Buches sind sie jetzt ungefähr.
Genau, da bin ich jetzt auch.
Das sind ein paar Sachen, die sie aus dem vierten reingezogen haben.
Mhm. Da bin ich jetzt auch, nämlich, also das heißt, wir sind alle relativ gut informiert über Game of Thrones. Was ein bisschen schade ist, weil wir keinen, ich sag mal, Einsteiger haben, der jetzt wirklich mit dem Adventure in das Thema eingestiegen ist. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant, aber das hat sich jetzt leider so nicht ergeben. Macht aber nichts. Ich glaube, wir werden trotzdem gut darüber reden können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu diesem Game of Thrones Adventure im Vorfeld die Meinung gehabt, okay, das glaube ich wird nicht so gut, weil Telltale war eine Zeit lang ja wirklich so gehypt für ihre Walking Dead Spiele und dann auch die Wolfermangas und so. Und dann hatte ich aber irgendwie das Gefühl, okay, das waren aber immer so Comic-Umsetzungen. Und ich weiß nicht, ob sie mit so einer großen Marke, die auch jetzt eben nicht eine Comic-Vorlage ist, ob sie die so gut in ein Adventure transportieren können. Und ich habe da auch in dem, glaube ich, Jahresvorschau-Cast, so letztes Jahr habe ich da irgendwie immer gesagt, also ich bin da sehr, sehr vorsichtig und gehe da mal nicht mit großen Hoffnungen ran, dass das was Tolles wird. Lass mich dann lieber positiv überraschen. Aber ich will das jetzt nicht im Vorfeld so hypen. Könnt ihr das nachvollziehen, Timo? Oder warst du von Anfang an von dieser Ankündigung vollkommen weggeblasen
also
und gehypt?
Von Anfang an dran geglaubt. Ich fand die Walking Dead Spiele auch super. Also habe ich ja euren Cast auch immer gehört und geschaut halt, was ihr so für Entscheidungen getroffen habt. Und ich dachte, das wird klappen, weil gerade dieses Diplomatische in Game of Thrones ja immer das Spannende ist. Also ich mag auch am meisten die Passagen, wo es halt politisch zugeht. Und da passt es mit den Entscheidungen eigentlich voll. Also deswegen, ich dachte auch, die nehmen jetzt auch nicht das ganze Universum dran, sondern nehmen sich so einen Teilaspekt raus. Und darin können die sich ja voll ausleben, dann das haben sie ja auch gemacht. Also, ja.
Okay. Ja, ich hatte ein bisschen Angst. Also ich fand halt, dass das Universum sehr gut zu Telltale passen könnte, weil es halt einfach diese Intrigen und die politischen Verwirrungen, das lässt sich halt einfach sehr gut über diese Art, wie sie Spiele machen, transportieren. Aber ich hatte ein bisschen Angst, dass sie sich in diesem Universum verrennen und versuchen, möglichst viele Charaktere reinzubringen, die bei den Fans auch unglaublich beliebt sind. Aber dann, die Welt ist ja so groß und auch so weit auseinander. Und dann da irgendwie einen stringenten Storystrang reinzubringen, fand ich von Anfang an schwierig. Da hatte ich ein bisschen Angst, aber ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich beide Sachen sehr gerne mag, Telltale und Game of Thrones.
Ja, und dann bin ich ja beruhigt, dass du zumindest meine Ängste ein bisschen nachvollziehen konntest im Vorfeld. Was mich sehr beruhigt hat, als ich das Intro von dem Spiel gesehen hat, nämlich HBO ist als Lizenzgeber mit an Bord. Und HBO ist ja der US-Pay-TV-Sender, der auch die Serie produziert. Und das, finde ich, war eigentlich, da ist mir schon so ein kleiner Kieselstein vom Herzen gefallen, weil ich gedacht habe, okay, sie haben sich zumindest die Lizenz auch gesichert. Ich weiß nicht, wie das dann, kenne mich so nicht so ganz gut aus mit Lizenzrecht, weiß nicht, ob man dann quasi ob das reicht, dass man sich die Serienlizenz holt oder ob man dann irgendwie die Bücher auch lizenzieren muss oder wie das da abläuft oder ob es da ein gemeinsames Paket gibt, wenn das verhandelt wird, keine Ahnung. Aber oft hat man es ja so, dass man das sagt, okay, die haben aber nur die Lizenz für die Bücher und deswegen dürfen die Charaktere nicht so aussehen wie in der Serie, sonst kriegen sie da irgendwie wieder Ärger. Und das war eine der ersten Sachen, wo ich gleich gedacht habe, oh super, weil die Charaktere, das sieht man auch gleich im Menü, die schauen denen aus der Serie unheimlich ähnlich, also die man kennt, Tywin Lannister und sowas und Cersei und so, da erkennt man gleich, okay, die sind wirklich nach den Schauspielern in der Serie modelliert worden. Und die Musik aus dem Intro war wahrscheinlich für euch auch gleich der erste Gänsehautmoment, oder? Als die dann anfängt.
Auf jeden Fall. Aber die haben ja auch sogar die Original-Synchronstimmen rangeholt. Also bei Cersei und bei dem Bastard von Bolton war das auf jeden Fall so.
Bei Marjorie tatsächlich auch. Also bei vielen, ja, alle, die man so kennt, waren eigentlich die Originalen, so wie ich das gehört habe.
Ja, waren tatsächlich, also steht auch irgendwie, ich habe nebenher noch mal so ein bisschen nachgelesen in dem Game of Thrones Wiki, weil ich tatsächlich dann jemand bin, der nicht mehr so genau weiß, was ist denn House Forrester und sind die jetzt erfunden oder kommen die wirklich vor, da kenne ich mich nicht so gut aus. Und da habe ich dann stand dann eben auch sowas drin wie ja, dass sie die Originalsprecher haben und da waren so ein paar Informationen noch im Spiel, was ganz interessant war. Und das sorgt halt unheimlich für die Atmosphäre. Aber dann können wir ja gleich mal an der Stelle überleiten. Man spielt nämlich tatsächlich so einen Nebenstrang von den Büchern. Also das heißt, man hat immer wieder Hinweise auf Ereignisse, auf große Ereignisse, aber man ist da nie so direkt aktiv mit involviert. Und man hat eben dieses Haus Forrester, was ein quasi Adelshaus aus dem Norden ist, was du, Lisa, bestimmt kanntest, weil es einmal im Buch erwähnt wurde, oder?
Natürlich. Nein, ich kann es tatsächlich nicht.
Das wurde ja auch, glaube ich, nur mal so in diesen Namensregistern mal aufgeschrieben, aber erwähnt wurde ja davon noch nichts. Also ich habe nie was davon gelesen.
Okay, also ich kann auch nur sagen, ich habe das in dem Wiki nachgelesen und da stand halt drin, House Forrester wird da und da mal erwähnt. Und wenn es
in den Erzählungen von irgendjemanden, das, was gerade im Norden abgeht und das Haus Forrester ist ja auch noch da. Der erzählt ja immer sehr ausschweifend. Da kann man sich auch gar nicht alles merken.
Genau, das ist tatsächlich, glaube ich, an einer Stelle ist es wirklich so, dass in einer Erzählung kommt irgendwie, wirklich fällt einmal dieser Name und das ist aber natürlich dann, es ist dann zwar damit offizieller Kanon, weil es halt dieses Haus wirklich gibt und da merkt man schon, okay, die haben sich sehr genau mit der Vorlage beschäftigt und haben auch wirklich das versucht, sehr gut zu verorten in diesem Game of Thrones-Universum.
Aber schaut der George Martin nicht eh mal über die ganzen Sachen drüber? Weil das ist ja, also der Autor lebt ja noch, das ist ja der Vorteil. Und bei HBO schreibt er auch ein paar Sachen mit von den Folgen. Und bei den Comics?
Ja, regelmäßig Drehbücher für die Serie auch.
Ja, genau. Und bei den Comics war es ja auch so, da hat er ja auch hat auch drüber geschaut und hat auch einen Kommentar vorne drin geschrieben. Und ich glaube, der ist sich bewusst auch, dass man andere Medien halt anders anpacken muss. Also das hat er in den Comics geschrieben. Ich glaube, deswegen, also das war auch ein Grund, wieso ich mir halt so sicher war, dass es halt kein Griff ins Klo wird, das Spiel, weil er so ein bisschen noch auch als Ansprechpartner halt da sein kann.
Ich kann das immer nie beurteilen als Externer, also weil zu behaupten, ja, der hat da alles, schaut sich alles an und so, das machen ja viele, aber deswegen heißt das nicht unbedingt, dass das dann was Gutes wird. Aber
nee, ich glaube, steht noch zur Verfügung. Also wenn man jetzt bei Herr der Ringe was einbetten würde, also es wird halt schwer, das nochmal abzuklären, weil er nicht mehr lebt. Aber hier kann man es ja, wenn man sich jetzt unsicher ist als Produzent, dann kann man ja nochmal fragen. Ne? Mhm.
Ja, also da haben sie echt ein cooles Team dran gesetzt, also weil die Story ist ja so, man fängt im Prinzip mit dem Red Wedding an, was jetzt Leuten, die sowohl Buch als auch Serie kennen, auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, also da muss man nicht mal ein Klugscheißer sein, sondern das kennt wirklich jeder. Und man sieht das aber nicht direkt, sondern man ist halt nur dort in der Nähe, wo das stattfindet. Und man weiß aber natürlich schon, wenn man das von dem Red Wedding hört, weiß man sofort, okay, das wird wahrscheinlich jetzt dramatisch werden demnächst. Und dann fängt das eben so an. Und das hat mir tatsächlich geholfen, da sehr, sehr schnell irgendwie reinzukommen in dieses Universum von dem Adventure-Spiel, weil ich halt sofort gleich, okay, Red Wedding, ich wusste, wo der Schauplatz ist, ich wusste, um was es da geht und war sofort drin, innerhalb von Sekunden in diesem Spiel. Ging es euch auch so?
Auf jeden Fall, ich fand den Anfang sehr stark, also wo da die Kamera hochgeht und du siehst so diese beiden, diese Twin Tower da stehen. Oh, da war ich halt, ab dem Moment war ich sofort im Spiel drin. Ich fand das halt auch einen sehr guten Einstieg dafür, weil du hattest halt sofort einen Ansatzpunkt, an dem du dich festhalten kannst und du wusstest, okay, gleich geht hier irgendwas los. Und warst halt sofort auf Hab-Acht-Stellung.
Vor allem, wie die Musik anfing dann. Das ist super, die Szene.
Und genau, dann weiß man eben, okay, man ist dieses House Forrester, sind eben Bannermen für die Starks. Ich überlege gerade, ich habe die Bücher auch nur im Englischen gelesen, ich weiß gar nicht, was sagt man denn, Bannermann, Bannerträger, so, gibt es das im Deutschen?
Gute Frage. Ich weiß es ehrlich auch nicht, ich würde auch Bannerman sagen.
Okay. Also Bannermen sind quasi für diejenigen, die jetzt Game of Thrones nicht so kennen, sind halt quasi, die schwören so die Gefolgschaft zu einem großen Adelshaus und dann sind das halt eben kleinere Adelshäuser, die aber dann irgendwie schwören, dass sie den, in dem Fall jetzt den Starks oder den Lannistern oder wen es da alles gibt, dass sie denen quasi Gefolgschaft schulden und auch dann eben denen, mit denen in den Kampf ziehen und so.
Sagt man da nicht Landsleute? Ist das nicht das so im Mittelalter?
Lehnsherren?
Der Lehnsherr ist ja dann das Haus, wo die unterstehen. Ist nicht ganz laut.
Keine Ahnung.
Ist ja im Mittelalter auch.
Wir sollten weiter Bannermen sagen. Wir verrennen uns hier Bannermen für irgendwelche Begriffe. Oder wir erfinden einen.
Ich weiß es tatsächlich nicht. Also es wäre eigentlich mal ganz interessant, wenn einer die Bücher auf Deutsch gelesen hat, dann wäre es mir sehr interessant, in die Kommentare zu schreiben, wie das denn da heißt, wie das übersetzt wurde. Weil vielleicht gibt's auch tatsächlich, ich bin mir sicher, es gibt einen deutschen Begriff. Ich weiß nur nicht, ob der einfach so unbekannt ist. Ich habe noch nie jemanden meine Gefolgschaft schwören müssen, deswegen weiß ich nicht, wie das heißt. Aber
nicht mal dem Manu?
Nee, nicht mal dem. Aber der lässt auch regelmäßig irgendwelche Leute köpfen und sowas und vergiften. Deswegen sind mir solche Methoden durchaus bekannt. Genau, und dann weiß man eben, okay, ich gehöre zu den Starks und alle Implikationen, die das eben auch bedeutet. Und weil man da eben dieses Red Wedding kennt, weiß man, was da dann passiert und was das dann für dich bedeutet. Und ich war da eben sehr schnell drin und man spielt eben einen Stallburschen, also einen Squire oder Knappe ist, da kenne ich glaube ich sogar Knappe, das Wort, ja, oder? Knappe ist das Wort, ne? Also im Prinzip so einen Helfer für einen Edelmann, also der halt ihm dann quasi, wenn er irgendwas braucht, was bringt, der ihm das Pferd pflegt und bereitstellt und seine Rüstung pflegt und anzieht und also im Prinzip alles tut für den Edelmann, damit es dem möglichst leid geht. Also so im Prinzip so ein Butler im Mittelalter, kann man es, glaube ich, übersetzen.
Ja, das sind doch Ritter in Ausbildung, oder?
Ja. Knappen? Das weiß ich eben nicht, ob die automatisch dann auch Ritter werden können, also ob das...
Ich glaube, der Anfang ging ja auch darum, dass er quasi jetzt befördert wird.
Ja, aber er unterhält sich ja dann im Gespräch und der andere meckert ja rum, dass er nicht befördert wird und dass das irgendwie immer so, müssen wir hinterher putzen. Und ich glaube nicht, vielleicht verrenne ich da mich auch wieder, aber ich glaube nicht, dass man automatisch, wenn man Knappe ist, dann zum Ritter wird.
Das ist die Bewerbung auf jeden Fall.
Also okay.
So läuft es ja immer ab, auch wenn dann die Adelshäuser ihren Sprössling da rausschicken, der wird dann auch erst Knappe, bevor der Ritter wird. Also meistens ist es so.
Okay, also ihr seid echt die Klugscheiße. Und dann fängt es mit den Foresters an und was da eine Neuerung war, bitte korrigiert mich, wenn das bei anderen Telltale spielen, aber die ich kenne, da hat man immer nur einen Charakter gespielt, ne?
Jein.
Bei Walking Dead wechselst zwischen den Staffeln, aber du hast innerhalb von einer Staffel?
Ich rede gerade von Borderlands, Tales from Borderlands, da hast du auch zwei Charaktere.
Okay,
das habe ich nicht gespielt.
Das habe ich auch noch nicht gespielt. Aber also, wenn ich jetzt Wolf Among Us mir anschaue oder Back to the Future, was eher unangenehm in Erinnerung blieb und dann halt auch, klar, das Walking Dead. Da spielt man immer einen Charakter und folgt dem im Prinzip, also den seinen Entscheidungen. Und jetzt, dann ist es halt eins der, dann nennen wir es mal die neuere Telltale-Generation mit Tales from the Borderlands, was ja jetzt aktuell erschienen ist, dass man da mehrere Charaktere spielt. Und das ist eben auch in dem Game of Thrones jetzt so. Man spielt den Garrett, den Squire von diesen Lord der von dem Lord Forrester, dann spielt man den Ethan, den Sohn und die Myra, die Schwester, die dann aber in dem King's Landing ist. Also da waren gleich, ich habe mich da gleich so gefühlt wie irgendwie auch in den Buchen in der Serie, was ja auch ständig zwischen irgendwie Charakteren hin und her springt, zwischen den ganzen Schauplätzen hin und her springt, die alle immer parallel stattfinden, aber doch viel Einfluss aufeinander haben und es teilweise sogar wichtig ist, was an den Orten passiert, obwohl das teilweise Kilometer weit auseinander ist. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht, Lisa, magst du mich da korrigieren? Okay, da haben sie jetzt wirklich versucht, eine neue Form der Erzählung auch zu verwenden, damit sie eben näher an diesem Game of Thrones dran sind.
Ja, ich weiß von vielen, dass sie das gestört hat tatsächlich, dass sie lieber bei allen Charakteren geblieben wären. Aber ich fand das ganz gut, weil es halt auch mehr Dynamik in die Geschichte bringt und weil die orientieren sich dadurch halt auch sehr stark an der Serie, die ja auch immer zwischen den Charakteren springt oder auch am Buch, was auch immer eine wechselnde Perspektive hat. Und ich glaube, das ist auch einfach vonnöten, weil diese ganze Welt ist ja so verzahnt ineinander. Also ich meine, was in King's Landing passiert, hat ja Auswirkungen auf das, was jetzt zum Beispiel im Norden die Situation dann ist. Und deswegen haben sie es, glaube ich, einfach gewählt und auch so durchgezogen, um einfach wie diese dynamische Geschichte weitererzählen zu können. Also ich finde das eine gute Entscheidung. Ich fand das am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber man ist da schnell reingekommen und man konnte auch schnell die Charaktere zuordnen, wo sie sich gerade befinden.
Wie ging es dir da, Timo?
Ja, also ich muss sagen, es wäre eher ungewohnt gewesen, wenn es nur an einem Platz gewesen wäre. Also man ist das ja von Game of Thrones gewohnt. Ich habe es auch nicht anders erwartet, dass man jetzt da wechselt. Weil, wie gesagt, das ist ja verzahnt. Und man hätte natürlich jetzt irgendwie wieder da auch einen Abschnitt rausnehmen können. Aber dann wäre es schon irgendwie an dem Flair auch vorbeigegangen. Dann hätte man halt in Gesprächen vielleicht ein paar Namen erwähnen können. Aber so sieht man ja oder nimmt dann auch teil an den, ja, da wo es heiß hergeht, am Königshof zum Beispiel. Also es ja, muss schon so sein, das ist so, ist es für mich Game of Thrones auch.
Und die Myra Forrester zum Beispiel ist eine, jetzt habe ich wieder ein englisches Wort, eine Handmaiden.
Also eine Magd.
Eine Magd.
Das habe ich nachgeguckt.
Ach so.
Weil ich selber unsicher war, aber im Internet steht, dass es eine Magd ist.
Eine Magd?
Okay, aber Magd hätte ich jetzt eher so mit Bäuerin und so gleichgesetzt. Ja. Ich hätte jetzt in Ermangelung eines besseren Begriffs so Zugedame oder sowas gesagt.
Eine was für eine Dame?
Eine Zugedame. Also die halt einem so, das gibt's wirklich, so Zugedamen sind halt so, ich glaube so, die halt einem so zur Hand gehen oder so, die dann irgendwie helfen. Okay. Und also man merkt schon, wir kennen uns überhaupt nicht aus in diesen ganzen feudalen Herrschaftssystemen. Das sind wir die falsche Generation, glaube ich. Aber die ist ja auch die Handmaiden in King's Landing und jetzt hilf mir von Lady Margaery, genau, jetzt gerade kurz ein Hänger. Und die kennt man ja aus der Serie und da war das irgendwie schon cool eingebaut, dass man irgendwie gesagt hat, okay, man spielt dann schon irgendwie einen Charakter, aber man weiß genau, wie der zu den ganzen Charakteren in Film und Serie steht. Fandest du das, Timo, eine gute Entscheidung, dass sie sich für so eine Parallelsache oder hättest du tatsächlich lieber viel mehr mit den echten Charakteren gespielt?
Also mit den echten Charakteren, dann hätte man ja nicht wirklich Entscheidungen treffen können, die Auswirkungen haben, weil die Bücher sind ja schon weiter. Also ich weiß nicht, wie man es machen hätte sollen, dass man da richtige Entscheidungen trifft, weil die Story steht ja schon fest. Da hätte man wieder irgendwelche Nebenschauplätze nehmen oder zum Beispiel irgendwie ein Abenteuer von Margaery, das jetzt nicht mit der echten Geschichte zu tun hat, hätte man nehmen müssen. Also so war es eine gute Entscheidung auf jeden Fall, dass man halt so seine eigene Geschichte wegen spinnen kann und die aber halt parallel verläuft, aber trotzdem seinen eigenen Ausgang noch offen hat, der nicht halt definiert ist, dadurch, dass das House Forrester ja nicht wirklich komplett beschrieben ist. Also ich finde es eine gute Entscheidung.
Auch wenn das Nebengeschichten wären, ich finde halt, die Charaktere sind halt so in sich schon geschlossen. Also ich habe so ein bestimmtes Bild von Margaery, wie sie sich verhalten würde, dass ich gar nicht mehr so richtig frei entscheiden könnte. Das Schöne ist ja immer, dass man immer selber so seine eigenen Vorlieben mit reinbringen in die Charaktere. Man kann ja sagen, wenn ich jetzt selber Arschloch sein will, dann verhalte ich mich im ganzen Spiel wie ein Depp oder ich bin halt der Nette von nebenan. Und das hätte man ja nicht, wenn man irgendwie einen Tyrant spielen würde, der halt schon einen sehr starken, vorgegebenen Charakter hat.
Und du, aber ja, gut, aber die hätten ja auch sagen können, zum Beispiel, wir setzen das irgendwie ganz vorher an oder sowas, also irgendwie.
Ja, aber dann bist du Cersei halt aber auch nicht zum zahmen Kätzchen. Ich weiß nicht. Also, das fände ich komisch.
Nee, ich meinte jetzt wirklich noch, als die Targaryens noch, also dass man halt sagt, okay, man geht einfach wirklich irgendwie 500 Jahre zurück oder sowas, und als die Targaryens noch auf dem eisernen Thron saßen, und dann erzählt man halt eine ganz andere Geschichte, die überhaupt nicht, also wie sie es bei Star Wars immer machen, dass sie sagen, ja, das ist alles genauso, aber 1000 Jahre vorher, und deswegen ist das halt wie so ein neues Universum.
Ja, es wurde ja auch mit dem Buch gemacht, der Heckenritter. Ich habe es noch nicht gelesen, aber das ist ja auch so eine Geschichte davor, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Lisa.
Ich habe es leider auch nicht gelesen, aber das ist, das ist glaube ich, noch zu der Zeit, wo die Targaryens herrschen.
Und dann könnten, aber nicht festlegen. Ja, aber dann wären es ja, also dann würde man ja auch wieder an, dann müsste man wieder komplett andere Charaktere machen, die dann auch mit der Serie halt jetzt nicht interagieren, also mit den Charakteren aus der Serie. Weiß nicht, ob es dann, warum, ja, ist die Frage, wieso man es nicht gemacht hat, wahrscheinlich, weil es so ein größeres Verkaufsargument ist, wenn man einen Trailer an Tyrant zeigen kann.
Naja, und es ist halt auch Fanservice, also ich möchte halt auch gerne Tyrant treffen und mit Tyrant einen Dialog führen, weil ich den Charakter unglaublich mag, oder mit einem Jon Snow an der Mauer stehen.
Ja, auch wenn der ganz schön lieb war im Spiel, oder? Der kam sofort so offen auf einen zu.
Ja, der ist halt, ja, der war ganz nett. Das ist halt, in den Büchern ist er halt nochmal ein ganz anderer Schlag, das stimmt schon. Aber ich habe mich gefreut, dass ich mich mit ihm unterhalten kann. Das war auf auch ein schöner Fall. Dialog.
Der Tyrion. Hm? Okay, ja, genau, aber der ist doch auch sowieso der beliebteste Charakter in der Serie, oder?
Also das schon, aber er kam so auf einen, so, als ob er normalerweise. Das ist nicht so dieses Intrigenspinnen, sondern so, normalerweise kennt er einen, also wir als Fans kennen ihn, und so hat er sich auch irgendwie verhalten, als ob er uns als Fans auch so ewig kennen würde.
Ja, also. Aber da, ich weiß immer nicht, also das ist, vielleicht hat man jetzt irgendwie das Gefühl, okay, das ist der voll der gute Freund von dir und so,
ja, klar,
der ist auch dann, nett zu dir, und in der zweiten Episode merkst du auf einmal, dass dir da eine ganz fiese Falle gestellt wurde oder sowas, also das ist ja auch immer so eine, ja, da ist ja Game of Thrones auch dafür bekannt, dass man im Prinzip sich nie auf irgendwas verlassen kann, also dass man immer denkt, oh, jetzt haben sie aber da einen Weg rausgefunden, und es ist aber irgendwie nur eine Falle, und es stellt sich dann raus, dass es dann am Ende irgendwie keinem was gebracht hat oder es ganz anders ist, als man eigentlich denkt oder so. Und
ich traue auch niemanden in diesem Spiel, komplett niemanden. Ich war das ganze Spiel, habe ich ganzen Dialoge geführt und immer so im Hinterkopf gehabt, die wollen dich nur betrügen, die wollen nur an dein Leder. Das war ganz schlimm. Das hatte schon fast paranoische Züge, aber so wirklich Vertrauen tue ich niemandem in diesem Spiel. Ich glaube, das ist für die Serie auch besser.
Naja, es kommt halt auch einfach so, aber da können wir eigentlich mal ganz interessanterweise zu der Frage, die ich am Anfang schon in den Raum gestellt habe. Glaubst du denn, man muss die Vorlage kennen? Also du kannst natürlich jetzt, ist mir auch klar, die Frage nicht beantworten, weil du sie ja kennst. Du kannst jetzt dich ja nicht vergessen machen, was du da schon weißt. Aber glaubst du, dass man die Vorlage kennen muss, um Spaß an dem Adventure zu haben?
Ich glaube, es ist schwierig, weil die Welt halt einfach sehr kompliziert ist und man halt einfach die ganzen Verbindungen unter den ganzen Charakteren nicht so ganz verstehen könnte. Also ich könnte mir vorstellen, wenn jemand, der komplett als Neuling an dieses Material geht, dass er einfach so gewisse Dialogpassagen nicht versteht oder einfach so jetzt die Verbindung, warum ist Cersei jetzt so zu mir und wer ist dieser Tyrion und warum ist er auf einmal nett und was könnte es mit diesen Bolten auf sich haben? Man kann es spielen, aber ich glaube, man zieht nicht so viel raus. Also ich glaube, man erlebt halt nur die Hälfte vom Spiel, wenn man tatsächlich die Vorlage nicht kennt. Also ich hatte das Ding, da muss ich kurz abschweifen, ich habe ja, wie gesagt, das Borderlands-Ding gespielt, ohne jemals Borderlands-Teil gespielt zu haben. Und selbst da hatte ich schon das Gefühl, dass mir viele Sachen entgangen sind, weil ich einfach die Vorlage nicht kenne. Und das ist ja im Unterschied zu Game of Thrones noch dann ganz kleiner Story-Rahmen, der mir da fehlt.
Timo, würdest du die Frage beantworten?
Dass einem was dann verloren geht, auf jeden Fall. Also da, ich weiß nicht, ob das ist jetzt kein Spoiler, wenn nicht, muss es vielleicht rausschneiden, aber wo sie sich dann wegen der Sitzordnung irgendwie bereden, also Marjorie, wegen einer Hochzeit, da wird ja auch dann Namen genannt mit dem und dem verheiraten, was dann auch wieder so ein Fanservice ist, weil du als Fan kannst dann drüber lachen, weil du weißt, okay, die verheiraten die zwei miteinander. Und das geht einem schon durch die Lappen, aber ich glaube, der Einstieg ist immer schwer ins Game of Thrones-Universum, weil ich fand den Einstieg in die Bücher genauso schwer oder in die Serie, weil es halt so viele Charaktere sind. Also ich glaube, wenn man jetzt neu ist im Universum, dann kann man auch mit dem Spiel anfangen und dann die anderen Sachen halt anfangen, weil der Einstieg wird so oder so nicht einfach. Also man kann sich nicht leichter machen, indem man erst die Bücher liest oder die Serie guckt, weil auch das wird schwer.
Ja, aber ich glaube schon, dass man einfach die Vorlage kennen muss. Also erstens, also klar, dass man auf jeden Fall was verliert, ist völlig logisch. Das ist ja immer so, dass man halt einfach sagt, okay, da sind halt gewisse Gags teilweise auch drin, die du jetzt schon angesprochen hast, wo halt irgendein, was als Gag gebracht wird, aber du als Gucker der Serie schon weißt, dass das genauso später eintreffen wird und deswegen halt drüber lachen kannst. Aber zum Beispiel so Sachen wie, du musst dich an einer Stelle irgendwie entscheiden, was du mit einem machst, und dann kannst du halt sagen, ja, der wird send him to the wall. Da weiß ich als Leser natürlich oder als Seriengucker, was das bedeutet und welche Implikationen das hat, wenn einer zu dieser Wall geschickt wird, also zu der großen Mauer. Als wenn du das nicht weißt, weißt du halt überhaupt nicht, was das bedeutet. Kannst du halt überhaupt keine, im Prinzip keine gute Entscheidung treffen, weil du halt überhaupt nicht irgendwie damit anfangen kannst. Was ist die Wall? Was bedeutet das, wenn da einer hingeschickt wird? Und deswegen glaube ich schon, dass man einfach extrem viel Nachteile haben wird, wenn man die Vorlage überhaupt nicht kennt.
Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, dass jemand das spielt, ohne die Vorlage zu kennen, weil wegen der Spielmechanik spielt man das bestimmt nicht. Und
sagt jemand, der Tales of the Borderlands spielt, wenn
das wurde mir ans Herz gelegt, das musste ich spielen. Und es lebt ja einfach von diesem Universum. Ich glaube, wenn jemand dieses Universum nicht kennt und nichts damit anfangen kann, dann wird er halt auch keinen Spaß mit dem Spiel haben und wird auch nicht da Zeit investieren wollen. Also ich kann es mir schwer vorstellen. Es mag sein, dass es hin und wieder passiert, weil das von Leuten in die Hand gedrückt wird, von Freunden, und die sagen dann, jetzt spiel das, und ich sitze daneben und guck mir das an. Aber von sich aus alleine zu Hause zu sitzen und zu sagen, ich spiele jetzt mal ein Game of Thrones Spiel und habe nichts mit Game of Thrones zu tun, fände ich schwierig.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Wie gab es denn irgendwie bei der Technik? Weil das war ja immer so ein Problem mit Telltale-Spielen, dass die halt einfach wirklich fies geruckelt haben, also gerade so auf der Xbox 360 war es stellenweise echt unspielbar. Ich habe auf der PS4 gespielt, da ging es mir auf der PS4 ein bisschen besser. Zumindest hat es bei mir nicht mehr geruckelt, was die Technik angeht. Auf welcher Plattform hast du es gespielt, Timo, und wie lief's da?
Also ich habe es auf PC gleich zu Release, und da war es grauenhaft. Okay. Und irgendwie, es kommt mir, ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich habe jetzt nicht gesehen, dass die einen Patch rausgebracht haben, aber dann beim zweiten Mal spielen mit meiner Schwester lief's besser. Tatsächlich, aber beim ersten Mal war es schon die ganzen Clipping-Fehler und auch von der Steuerung, ich weiß, also es hat auch immer so ein bisschen nachgehangen, hatte ich das Gefühl. Also ich habe in eine Richtung gedrückt und es hat eine Menge gedauert. Es war schwer, wenn man irgendwelche Sachen so schnell greifen musste in einem Zeitlimit. Also hatte ich wirklich Probleme damit. Mhm. Aber irgendwie beim zweiten Mal spielen, dann jetzt vor einer Woche oder so, also über Weihnachten, daheim bei meinen Eltern, meiner Schwester, da war es nicht mehr so schlimm.
Okay, war aber die gleiche Hardware, also der gleiche PC dann?
Ja, ist mein Laptop, okay. Genau, gleicher Laptop und gleicher Controller, also alles gleich, aber kam nicht so schlimm vor.
Dann
aber
irgendwie bei Telltale. Das kann deiner Schwester liegen.
Ja. Oder das, ja, sie spielt's flüssiger
wahrscheinlich. Ja. Lisa, wie war es bei dir?
Ich habe es auch am PC gespielt, allerdings ohne Controller, sondern mit Maussteuerung und mit Tastatursteuerung. Vom Clipping und so ging's, aber ich bin fast an der Steuerung verzweifelt, weil das hat gar nicht funktioniert zwischendurch. Da war ich zwischendurch auch sehr böse, weil das war halt, diese Anfangsszene bei der Red Wedding, da muss man dann irgendwie ausweichen ganz oft und nach links und rechts. Und es ging einfach nicht. Ich bin mindestens 5-mal gestorben und ich hing da nur, und obwohl ich ja nichts falsch gemacht habe. Es kann dann an Maus nach links Bewegung falsch sein, aber es hat einfach nicht reagiert. Und das war ganz schlimm. Da wurde ich auch zwischendurch schon ein bisschen ärgerlich.
Okay, also dann hilft mal mir als Konsolenspieler auf die Sprünge, wie man es überhaupt am PC steuert. Also ich erkläre mal kurz die Konsolensteuerung. Die ist relativ einfach. Man hat eben unten Dialogfelder, und wenn man halt ein Telltale gespielt hat, dann kennt man auch alle Telltale-Spiele so ungefähr, bei denen man meistens 4 Dialogoptionen zur Auswahl hat, und die wählt man einfach mit den 4 farbkodierten Buttons an. Also wie man es halt auf der PlayStation ist es dann halt Dreieck, Viereck, Kreis und was ist der andere, der vierte? X, genau. Und auf der Xbox ist es dann halt Y und A und Z und B. Und
X und B.
X und B, ja. Auch wieder X. X mag's the spot.
X gibt überall.
Stimmt, ja. Und dann hat man im Prinzip, viel mehr muss man eigentlich nicht machen. Also es ist mir auch bei dem Game of Thrones Spiel aufgefallen, dass man noch weniger machen muss, außer im Prinzip nur noch die Dialogoptionen weiterklicken. Und ab und zu muss man halt, wie du sagst, so mal rechts und links, aber da klappt man, geht man halt mal mit dem Stick in die richtige Richtung. Das kriegt man auch noch relativ leicht hin. Wie ist da die PC-Steuerung?
Also die Sticks machst du halt mit der Maus, also dann links und rechts zwischen. Mhm. Und ich habe auch das erste Mal auf dem PC gespielt ohne Controller. Ich habe, glaube ich, einfach auf die Dialogoption geklickt mit der Maus.
Ach so, okay.
So war das, glaube ich. Ja, so war das.
Ja, hätte ja auch sein können, dass irgendwie Tasten kodiert sind, also dass irgendwie so WASD, ja, damit du schneller, weil oft ist es halt so, dass man halt so ganz begrenzten Zeitraum hat zu antworten. Mhm. Und wenn man gar nichts drückt, also es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Mass Effect, dass du halt sagst, okay, du kannst ewig lang überlegen, welche Antwort du gibst, sondern es läuft halt eben ein Zeitbalken ab und wenn der abgelaufen ist, dann sagt der Charakter halt gar nichts. Es geht aber dann trotzdem weiter und das bedeutet halt, du hast in dem Moment geschwiegen. Was ganz oft auch irgendwie was bedeutet. Wenn du halt nichts zu irgendeinem Thema sagst, dann hältst du dich halt raus und dann ist schon auch immer da, Marjorie will remember this.
Mhm.
Und also deswegen hätte ich ja so sein können, dass es da irgendwie, damit man schneller klicken kann.
Also bewegst dich halt mit der WASD-Steuerung und hast manchmal so Quicktime-Events auf dem Q oder auf dem R. Mhm. Das war ein bisschen ungewohnt für den Anfang. Also ich fand die Controller-Steuerung auch deutlich einfacher und besser. Also ja.
Hat es denn jemand von euch auf Deutsch gespielt?
Nee.
Nee. Auch
nicht. Okay.
Weil das finde ich auch mit Sprachausgabe auf Deutsch? Oder meinst du
Untertitel? Sprachausgabe ist, glaube ich, nicht auf Deutsch, aber es gibt deutsche Untertitel oder halt, beziehungsweise, dass die Dialoge in Deutsch sind. Mhm. Weil das würde ja im Zweifelsfall, also ich glaube schon, dass sich Leute, die jetzt kein Englisch sprechen, sich da schon, also die kein Englisch sprechen sowieso, aber die jetzt auch kein so, sag ich mal, flüssiges, gutes Englisch sprechen, echt schwer tun, weil die müssen ja erstmal die ganzen Dialogoptionen lesen und sich dann noch für eine entscheiden. Und wenn du da halt einen begrenzten Zeitrahmen hast und aber vielleicht irgendwie 3-4 Wörter gar nicht instinktiv verstehst, weil du tatsächlich nicht weißt, was ein Bannerman ist oder so, dann ist das, glaube ich, schon echt schwer. Deswegen hätte jetzt mal mich interessiert, wie da irgendwie, ob man da irgendwas zur Übersetzung sagen kann oder ob es überhaupt eine deutsche Version gibt, kann ich jetzt nicht mal die Frage beantworten.
Ich leider auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Zeitabstände kürzer waren dieses Mal als in den anderen Spielen. Also ich habe mich teilweise mehr unter Druck gefühlt als jetzt beim letzten Walking Dead oder
weil du dich eh bedroht fühlst in Game of Thrones,
ja,
wahrscheinlich.
Ja, die ganze Zeit. Wenn die Cersei da vor dir steht und dich böse anguckt, ja, und du musst dich entscheiden, was mache ich jetzt? Ja, das war schon, man war da sehr unter Druck. Aber dann ist ja schön, dass ich da nicht alleine bin.
Das ist halt immer das, was die Telltale-Spiele perfekt hinbekommen und was bei Game of Thrones jetzt noch besser funktioniert, dass sie dir jederzeit das Gefühl geben, du hast jetzt so den Finger überm roten Button. Beziehungsweise es ist eher so ein roter Schalter und wenn du ihn in die richtige Richtung umlegst, dann geht's vielleicht noch gut aus. Wenn du Pech hast, endet alles in der Katastrophe. Und weil man als Kenner von Game of Thrones weiß, dass oft alles in der Katastrophe endet, ist man halt auch in dem Spiel ständig so, du bloß nichts Falsches, weil sonst stirbt sofort jemand. Und da ging's mir auch so, dass ich mich irgendwie noch ängstlicher war, ob der Charaktere und ob der Handlung, was da passiert, und erst recht nichts Falsches irgendwie drücken wollte. Und das finde ich passt dann halt auch absurderweise, passt es so gut zu diesem Universum. Also ich muss echt sagen, die haben mich da sehr lügengestraft von Telltale. Ich bin echt sehr, sehr angetan, sowohl von der Handlung, wie sie die verortet haben, als auch wie das Gameplay zu dieser Vorlage passt. War ich echt überrascht, habe ich nicht gedacht, dass mir das so gefallen wird. Und ich bin jetzt auch von dem Ende, also sie haben es echt wieder geschafft, so ein Knallerende reinzubekommen, wo man dann echt da sitzt und denkt, boah, krass. Jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Und ich bin auf jeden Fall sehr angefixt. Also es ist jetzt so nach Wolf Among Us ist es schon, gefällt es mir fast noch besser, muss ich sagen, als The Walking Dead, weil die fand ich immer ganz cool, aber war da nie so völlig begeistert. Aber es liegt auch dran, weil mir Zombies so ein bisschen auf die Nerven gehen. Wie ging's dir da, Timo, als großer Game of Thrones-Fan? Mhm.
Meinst du jetzt wegen dem Cliffhanger am Schluss?
Das auch, oder? Aber wie hat es dir jetzt grundsätzlich dann gefallen?
Ach, grundsätzlich, ja, natürlich. Also ich hatte ja auch keine Bedenken und wurde auch alles, also abgesehen von der Technik, was ich wahrscheinlich, weil das ja jetzt genau jetzt rauskommen sollte, das dem geschuldet ist. Ich hoffe, die verbessern das noch, aber davon abgesehen fand ich, war es ein super Ausflug halt in das Universum und allein halt mit Tyrion und Cersei, mit den Leuten, nicht nur halt irgendwie die zu sehen, sondern mit denen zu interagieren. Und dann eben so ein bisschen so Teil zu haben an diesen politischen Intrigen und eben, wie du sagst, halt, was drücke ich und es könnte sofort alles Untergang bedeuten. Das war super. Also ich bin auch super angefixt und ja, Cliffhanger war ja war ganz okay, aber ich bin jetzt echt gespannt, jetzt wenn man die Bilder schon anschaut, welche Charaktere da draufstehen, bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht mit denen.
Und es gibt 6 Episoden, habe ich gesehen.
Hm. Ja.
Sonst gab es immer nur 5, ne?
Ja.
Ja.
Ja, das Spiel ist dadurch auch ein bisschen teurer. Also ich war auch ein bisschen verwundert, als mir das gekauft hat, dass es statt 20 hat es jetzt 25 oder, nee, 25, 30? Wie war das?
25 irgendwas oder 26 ja. Irgendwas? Irgendwie so
auf jeden Fall war es teurer ja. als die anderen Spiele.
Okay, also ich habe mir bisher nur die erste Episode gekauft und die hat den ganz normalen 4,99 oder was es war, glaube ich, Preis gekostet. Das haben die anderen Episoden doch auch mal gekostet. Aber klar, wenn es dann eine mehr gibt, ich habe jetzt noch nicht geguckt, aber wahrscheinlich, ja gut, es kommt dann schon hin. Wahrscheinlich wird der Season Pass dann irgendwie so 24,99 kosten und dann komme ich genau auf die 30. Und sonst haben die immer halt 25 gekostet, weil es dann eine Episode mehr ist. Ja, Lisa, wie ging's dir, wenn du mal ein Fazit fassen möchtest?
Also ich finde, dass dieses Game of Thrones-Universum einfach perfekt auf die Art passt, wie Telltale Spiele macht. Das ist halt, dass diese Welt liebt halt von ihren Dialogen, von ihren Intrigen und das haben die halt perfekt rübergebracht. Also ich bin auf jeden Fall angefixt. Ich bin ganz gespannt auf die neue Episode und hoffe, dass sie nicht wieder 5 Monate dauert.
Es wird ja eigentlich jetzt alles kommen nacheinander, so wie ich das weiß, weil ich glaube, die wollen das nicht sogar im April oder so, wenn dann die 5. Staffel kommt, wollen die es nicht sogar abgeschlossen haben?
Das haben sie letztes Mal auch schon versprochen. Da sind sie ja immer fix zu sagen, dass es alles in Monatsabständen kommt, aber meistens ist es ja dann doch anders. Also ich lasse mich überraschen. Also ich freue mich, ich bin gespannt, wie die Story weitergeht. Ich hab wieder das Gefühl, dass meine Entscheidungen wirklich Auswirkungen haben. Wird sich zeigen, ob es wirklich so ist oder ob da wieder so ein bisschen Augenwischerei mit dem Spiel ist. Aber ich mag das Spiel schon gerne. Also es hat schon Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Also ich bin da auch echt hellauf begeistert. Hätte ich echt nicht gedacht, dass mich das so, packen würde. Und gut, wollen wir noch mal einen kleinen Spoiler-Teil an der Stelle anhängen, weil wie gesagt, ist ja immer so bei bei Telltale-Spielen, über die Mechanik braucht man nicht viel reden, weil kennt man eins von denen, kennt man da alle. Und das Spannende ist ja immer dann zu reden, welche Entscheidung habt ihr getroffen, wie ist es bei euch ausgegangen, hatte das überhaupt eine Bedeutung? Und deswegen jetzt an der Stelle wirklich die große, große Spoiler-Warnung. Also wer da auf keinen Fall irgendwas wissen möchte, der sollte jetzt dann den Podcast abschalten. Ich mache mal eine kurze 5-Sekunden-Pause, so 5, 4, 3, 2, 1. So, wir bräuchten so einen Aufzug, so eine Fahrstuhl.
Ja.
Und gut, dann lass uns jetzt mal spoilern. Was ist bei euch dann zum Beispiel am Anfang passiert? Da gab es ja diesen zweiten Knappen. Habt ihr das geschafft, den irgendwie zu retten oder ist der bei euch auch gestorben?
Das war halt sofort der Moment, wo ich dachte, so scheiße, ich habe gleich das ganze Spiel versaut, weil er halt gleich sofort gestorben ist. Kacke!
Man konnte sich doch entscheiden, ob man ihn warnt selber oder ob man gleich umdreht und wegrennt.
Genau,
und
ich habe mich aber sofort umgedreht, weil nicht sofort, aber man fragt ihn ja 5-mal so dieses We have to go now. Now. Und der reagiert immer so blöd, dass ich mir gedacht habe, Alter, dann bleib halt stehen. Also der war mir auch zu blöd. Also ich hätte, und dann bin ich auch einfach losgerannt.
Aber ich glaube, der stirbt ja immer, oder?
Ja, weiß ja eben nicht. Hätte ja, darum geht's ja jetzt zu klären, ob das bei jedem so war oder ob man.
Ich glaube, der taucht einfach bei, wenn du ihn warnst, dann rennt er noch eine Zeit lang mit dir mit und taucht dann einfach, irgendwann ist er halt weg im Getümmel. Aber ich glaube, du siehst ihn nicht sterben.
Okay.
Aber da bin ich mir nicht sicher, ich kenn's nur von Erzählung.
Ja, ich hab's auch. Also ich hab ihn gewarnt, aber ich hab den dann irgendwie auch komplett so aus dem Blick verloren. Meine Schwester hat ihn auch nicht gewarnt und er ist gestorben. Da habe ich mich auch gefragt, ob er bei mir auch gestorben ist. Aber er kam nicht mehr wieder. Also es war auch komisch. Ja. Das war das Erste, wo ich ein bisschen verwirrt war.
Ja, das ist eben auch immer so ein bisschen das Blöde, dass diese Telltale-Spiele ja auch immer so ein bisschen so eine Augenwischer-Budenzauber sind. Also dass sie dir immer suggerieren, du könntest jetzt eine massive Entscheidung treffen und dass Lisa und ich uns schämen dafür, dass wir den da haben stehen lassen und dann siehst du halt wirklich, wie er abgestochen wird. Und bei dir ist es halt so, du hast ihn noch gewarnt, aber es hat dann trotzdem irgendwie keine weitführende Implikation. Ne?
Na,
aber
vielleicht taucht er ja den anderen Episoden nochmal auf und wir haben den jetzt nicht mehr.
Das kann natürlich ja sein. Ja.
Dass er irgendwie in der Wall wieder auftaucht oder irgendwo.
Aber die Entscheidung sagt ja dann mehr über euch aus als über die Geschichte. Wenn es so eine
das stimmt, ja.
Wir lassen einfach alle stehen.
Ja. gut, was war denn die nächste große Entscheidung, wo man noch irgendwas hätte?
An der Red Wedding noch? Oder meinst du
überhaupt? Nee, was so als die nächste große? Also klar, man hat ja immer so kleine Zwischenentscheidungen und hat man immer so ein bisschen so, okay, welches Verhältnis entwickelt sich zu dem Charakter und so. So kleine Sachen hat man ja permanent. Aber jetzt so eine große Entscheidung, wo man wirklich sagen könnte, okay, da wirkte es so, als ob man jetzt wirklich zwei Wege hat, wie man auswählt. Also die nächste, an die ich mich erinnern kann, war das, wo man dann schon zurück in der Burg Forrester ist und dann auswählen muss, wer quasi so der Berater wird.
Ja.
Ich glaube, dazwischen kam aber schon die Hofszene, oder? Dass man bei Marjorie ist.
Dass man den König die Treue schwören kann oder
genau.
Marjorie.
Ja, aber hat das wirklich eine Bedeutung? Also, weil ich war so ein bisschen frech und habe halt schon immer gesagt, ja, aber eigentlich bin ich ja die Handmaiden von Marjorie und deswegen stört die, und dann war die Cersei halt so ein bisschen sauer. Aber ich hatte jetzt das Gefühl, das hat jetzt keine massiven Bedeutungen gehabt. Also, ob ich jetzt mich der Cersei voll unterwerfe oder ob ich eher zur Marjorie halte, wird jetzt nichts Massives ändern, hatte ich so das Gefühl, oder?
Da muss man mal sehen, weil Marjorie sagt ja einem, man soll alles sagen, was Cersei irgendwie gefallen kann. Aber trotzdem, wenn man dann halt gegen, also für Cersei spricht, dann steht ja immer dort, Marjorie will remember that. Und dann weiß ich, ob das noch, ja gut, ob das zu zweit noch langfristige Auswirkungen haben kann. Aber das fand ich schon so mit die stärkste Szene überhaupt in dem ganzen Spiel. Und die Entscheidungen waren da auch schon echt schwer.
Was da halt super gut gemacht ist, dass immer, wenn du eine Entscheidung triffst, dass immer dieses so dieses Gemurmel von diesem Hofstaat auftaucht und du, egal was du sagst, immer denkst, oh, ach du Scheiße, die tuscheln schon und so und oh, hoffentlich passiert jetzt nichts und da, also ich hatte schon auch immer Angst, dass da jetzt irgendwie dass ich verbannt werde oder sonst was Schlimmes passiert, aber trotzdem habe ich mir gedacht, also du kannst dich jetzt doch nicht voll der Cersei unterwerfen, das geht halt einfach nicht. Und ein bisschen aufmucken musste irgendwie.
Ich habe versucht immer diese Nichtsaussage Antworten zu geben, so schwörst du mir die Treue, so könnte ich ihnen die Treue schwören, ich weiß es nicht, dass man halt sich versucht immer so rumzuschlängeln. Also das hat auch ganz gut geklappt bis zum Schluss, weil dann hat mich Cersei wirklich vor die Wahl gestellt, ja, wem schwörst du jetzt die Treue?
Aber selbst da, wenn du immer dieses Zweideutige, ist immer einer dabei, die ein bisschen so zweideutig ist? Irgendwie meine Treue ist ich werde immer treu sein, aber sag's ja nicht zu wem, aber selbst das merkt ja Tyrion jedes Mal und sagt ja dann, schlaues Mädchen und so. Also selbst das haben sie bedacht, das ist immer das Coole, was Telltale manchmal so einen Schritt voraus ist. Das fand ich am coolsten bei dem Ding.
Das ist halt auch einer der Stärken, dass man halt nie so genau weiß, es gibt halt nie irgendwie so Schwarz-Weiß-Antworten. So, es gibt so, okay, ja, die ist jetzt so der Mittelweg und die eine ist jetzt auch so, es ist ja im Prinzip ja auch nichts Verwerfliches, dass du halt sagst, ja, ich bin halt die Handmaiden und deswegen gilt meine erste Treue so ungefähr erstmal der Marjorie. Aber natürlich ist das auch mein König und so. Also es gibt ja nie so wirklich so, es ist ja nichts Schwarz-Weiß und das ist ja auch beim echten Game of Thrones so, dass du irgendwie sagst, okay, wirklich gut oder böse ist da im Endeffekt keiner. Jeder treibt halt so sein doppeltes Spiel. Na gut, wen habt ihr denn dann als euren Berater an der Burg Forrester ausgewählt?
Ich habe mich für den Maester entschieden. Wie heißt er denn?
Ah, der dritte Ding. Blätterst du da immer im Papier rum? Hast du das alles notiert?
Ja.
Okay.
Ich habe mir Notizen gemacht.
Ja. ich habe den Besonnenen genommen, die Namen weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also, der,
Duncan.
Genau.
Den Onkel halt von dem anderen da.
Ach, war das gar kein Maester? Oh ja, ich habe auch den Onkel genommen. Dann habe ich mich jetzt geirrt.
Es gibt auch einen Maester, ja. Aber dem kannst der sagt dir immer, ja, du musst dich jetzt für einen entscheiden. Und da gibt's an einer Stelle die Option, ja, was würdest du davon halten, wenn ich dich auswählen würde? Und da weiß ich eben nicht, ob das funktioniert habe. Ich habe sie nicht gewählt, aber.
Nee, funktioniert nicht. Meine Schwester hat es versucht, aber.
Okay.
Funktioniert leider nicht.
Okay, hätte ja sein können, dass dann auch der Berater wird.
Ja. Da habe ich jetzt gerade Verwirrung gestiftet, das tut mir leid. Nee, ich habe auch den Onkel genommen.
Okay, und der andere ist ja so der Haudegen. Ich weiß jetzt nicht, Timo, weißt du, wie der heißt?
Der Royland, ja.
Genau.
Den habe ich genommen.
Okay, und dann ist es ja so, dass dann der Ramsay Snow da quasi angeritten kommt. Und habt ihr den dann gleich irgendwie im Thronsaal begrüßt oder habt ihr den erstmal draußen warten lassen? Also ich hab dann zwar den besonnenen Typen genommen, aber hab den dann trotzdem erstmal vom Tor warten lassen.
Ja. Ich hab den in die Halle gelassen, also ich hab den gleich in der großen Halle begrüßt, wie es sich gehört.
Ich habe ihn draußen warten lassen. Ich habe den Royland auch
genommen. Wie unhöflich ihr seid.
Ja, weiß ich, aber.
Schön im Regen.
Ich glaube, da hat man aber eh, das ist wieder das, also bei Ramsey hast du ja eh keinen, da kannst du ja nicht richtig machen. Also egal, was du da machst, da war mir schon klar, dass das eh eskaliert, wenn der kommt. Aber ich dachte auch,
das ist aber auch echt so ein fieser Charakter. Also der ist auch in der Serie so, boah.
Aber ich mag den Charakter so gerne. Ich fand ihn auch in der Serie so toll. Ich freue mich jedes Mal, wenn er zu sehen ist.
Das ist wie Joffrey halt.
Ja, ich mag halt auch den Schauspieler. Deswegen wahrscheinlich auch das. Aber,
du freust dich, wenn der zu sehen ist.
Ja, ich mache mich aber auch immer gefreut, wenn Joffrey.
Wenn er wieder irgendjemand die Geschlechtsteile abgeschnitten hat, ja, total. Absolut sympathischer Kerl.
Naja, aber wenn die zu sehen sind, dann passiert halt was. Da ist halt immer
Feuer drin, ja.
Ja.
Gut, und dann ist es, glaube ich, so, das Ende kann man nicht vermeiden, ne? Also, dass dann wirklich der Ethan dann getötet wird, das wirst du nicht verhindern können, ne?
Ich glaube nicht.
Ach so, eine Sache fällt mir noch ein vorher. Habt ihr den noch losgeschickt, um den Bruder zu holen?
Ja. Habe ich gemacht, ja.
Okay, haben wir auch alle gemacht, okay. Ja, weil das war irgendwie so, da kannst du dich ja auch entscheiden, kannst sagen, nee, der bringt uns nichts. Und der Bruder, den sieht man dann ja auch in der Vorschau auf die zweite Episode. Und der scheint ja so ein bisschen so ein gewaltliebender Heißsporn zu sein, ne? Und,
ja, also der wurde ja auch irgendwie verbannt, weil er zu gefährlich war oder weil er irgendjemanden in Gefahr gebracht hat, irgendwie war sowas. Irgendwas in der Art war da und jetzt muss er ja zurück, weil er jetzt quasi der Thronfolger ist.
Ja, es war ja die Szene, wo das erzählt ja, glaube ich, die Mutter, wenn es die Szene ist, wieso er weggeschickt wurde, weil er den irgendwie den Metzgersjungen oder so, der hat den man spielt, den Ethan bedroht und deswegen ist er gleich auf ihn los und hat ihn vermöbelt. Ich glaube, deswegen wurde er weggeschickt, wenn es zusammenhängt. Und ja, er ist ja der, wenn er zurückkommt, ist er ja der Rechtmäßige dann. Da muss man ja den Thron räumen. Also ich glaube, das ist die einzige Begründung auch, wieso man ihn nicht holen will, denke ich mal.
Ja, aber dann ist man ja eh tot. Also das heißt, dann hat man den Thron ja eigentlich schon geräumt.
Ja,
aber
es gibt ja noch einen ganz kleinen Sohn. Also es gibt ja sogar noch einen.
Ja, aber da war ich mir halt auch nicht sicher. Also ich glaube auch, dann geht's wohl nicht zu verhindern, dass der stirbt einfach. So, das ist dann halt Teil der Story, ne? Ja.
Mhm.
Okay.
Der stirbt immer, egal was man macht. Das ist halt Ramsay. So, der tickt dann ja sowieso aus. Der stellt dann ja irgendwie, weiß nicht, wie das erste ist, glaube ich, dass man sogar selber mitgehen soll oder so. Oder das erste, glaube ich, dass 20 Leute vom anderen Haus rein sollen und da halt dann aufpassen sollen. Das nimmt man nicht an. Und dann irgendwie will er auch noch einen Mündel mitnehmen und dann geht es ja immer so weiter. Und ich glaube, irgendwann sagt man dann nein und dann killt er einen. Oder man sagt gar nichts und sagt, okay, ich bin aber auch kein Feigling oder so. Irgendwie, auf jeden Fall bringt er einen immer um.
Ja, ich habe auch versucht, es zu verhindern, aber es ging nicht. Ich habe noch versucht, meine Schwester. Ich dachte erst, man kann es verhindern, wenn man seine Schwester nicht verteidigt, aber das scheint auch nicht zu funktionieren. Also ich habe meine Schwester verteidigt und habe dafür ein Messer abbekommen.
Aber wieso? Was ist die Begründung? Das habe ich mich auch gefragt, was dann, wenn man alles macht, was er sagt, wieso bringt er einen dann um?
Also bei mir meinte er, ich wäre zu aufmüpfig. Wahrscheinlich sagt er dann da einfach, du bist nicht aufmüpfig genug. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der braucht keine wirkliche Begründung, um irgendwas Böses zu machen. Ich glaube, da ist er ziemlich abgebrüht, kann man mal sagen.
Das meine ich eben mit. Also man hat immer irgendwie das Gefühl, man könnte irgendwie was beeinflussen, aber im Endeffekt hat man ja gesehen, egal was man macht, man wird da irgendwie in der Rolle von Ethan immer sterben an der Stelle, weil das halt dann so ein paar Ankerpunkte der Story bleiben dann halt trotzdem gleich, egal was man dann irgendwie macht, ne?
Ja, das sind halt diese Augenwischermomente, die Ted zwischendurch hat, wo du denkst, du hast so großen Einfluss, aber im Laufe der Story merkt man, dass das gar nicht so groß ist. Dass halt, wenn du den halt in einem Moment rettest, stirbt er halt 2 Minuten später.
Mhm. Ja, aber das macht ja auch immer gar nichts, weil solche Sachen fallen dir, während du spielst, nie auf. Das fällt dir erst im Gesprächen dann auf oder so wie wir, wenn wir uns jetzt dann miteinander austauschen und dann feststellen, dass wir, obwohl wir uns möglicherweise an Stellen anders entschieden haben, trotzdem alle so relativ die gleichen Eckpunkte der Story dann drin hatten. Und das fand ich irgendwie okay. Klar, ist es dann immer nachher, zerbröckelt dann diese ganze Fassade so ein bisschen, dass man sich da völlig frei entscheiden könnte, aber das macht mir, während ich das spiele, immer nichts aus.
Weil ja, es geht ja auch nicht anders. Du kannst ja auch kein Spiel machen, wo du dich, also dann wäre es ja ein Sandbox-Game, das kannst du in Minecraft machen, aber es würde ja irgendwann keinen Sinn mehr ergeben, wenn du jetzt auch, ja, es würde ja keinen Sinn mehr ergeben, wenn du keine Punkte mehr hast, wo es zusammengeführt wird und alles nur halt verästelt wird, dann wäre ein Riesenaufwand, alle Äste halt auszuformen. Also das, ja, sehe ich jetzt nicht so schlimm. Ich mag meinen Weg, den ich mal einschlage und dass es dann irgendwie wieder kreuzt mit den anderen Wegen, das nehme ich so hin. Also
Lässt sich nicht vermeiden. Ja.
Ja.
Gut, ja, also ich hoffe mal, wer hat es gesagt, Lisa, dass die gesagt haben, bis April? Nee, Timo, du hast gesagt, bis April soll die alle abgefeiert sein.
Also ich habe gelesen, dass die jetzt, die steigen ja mit der Red Wedding ein und dass es dann so weit laufen soll, dass die fünfte Staffel dann so übergeht. Und das habe ich gelesen halt vor der ersten, aber ich bin auch skeptisch, ob die das schaffen, 6 Episoden jetzt in 4 Monaten oder so rauszubringen. Also mal gespannt.
Vor allem, es ist ja schon wieder über einen Monat vergangen, das kam ja, ja Anfang Dezember raus. Hm.
Ja, ich glaube auch nicht mehr dran.
Ich habe keine Daten, ich habe aber auch bisher keine Daten gehört. Also da haben sie sich ja noch relativ bedeckt gehalten. Also keine konkreten.
Ja gut, also dann dein Wort in Gottes Ohr, dass es doch noch irgendwie klappt. Aber ich hoffe, dass es jetzt recht schnell weitergeht, weil ich habe echt keinen Bock, wieder so lange zu warten, wie das dann teilweise bei den Walking Dead Sachen war. Gut, da sind sie jetzt bei der zweiten Episode auch ein bisschen besser mit der Planung geworden, aber da war es ja in der ersten Episode, hast ja, glaube ich, zwischen Episode 1 und 2 ist ein halbes Jahr gewartet oder so. Und das ist dann doch mir immer zu lang. Nervt mich so ein bisschen. Ach so, eine Sache. Was ich schade fand, ist, mich hat er die ganze Zeit auf der PS4 genervt, ich soll mir so einen blöden Telltale-Account anlegen und ich konnte dann am Ende diese Entscheidungen nicht mehr sehen mit 80% der Leute haben sich genauso entschieden wie du. Das,
also gar nicht? Gar keine einzige Entscheidung?
Okay.
Das kam.
Das war auf dem PC anders.
Okay, na, bei mir kam dann wirklich immer dieses Anmeldefenster so, ja, jetzt leg dir deinen Telltale-Account an, um zu sehen, wie sich die Community entschieden hat und so Zeugs. Und das fand ich so ein bisschen blöd, weil so, ja, also komm, nur damit ihr jetzt dieses blöde, diese Sache da zeigen könnt, dafür braucht ihr doch jetzt nicht irgendwie, dass ich mir dann auch nochmal meine E-Mail-Adresse da irgendwo eintrage. Aber
ist das sowas wie dieses Uplay von Ubisoft? Ich weiß gar nicht, was sie mit diesem Telltale-Account machen wollen.
Das weiß also ich
auch
die, nicht.
Du kannst halt bei PCs ja so, du hast diese 5 Entscheidungen, glaube ich, sind es die Hauptentscheidungen. Kannst du ja angucken, aber da steht ja, wenn du dich dann einloggst, dann kannst du nochmal jede Entscheidung nachschauen und vergleichen mit anderen. Aber ich habe das auch versucht, aber es klappt bei mir nicht. Also ich habe diesen Account und habe das auch auf Steam mit verknüpft, aber er zeigt bei mir die Entscheidungen trotzdem nicht alle an. Also das ist irgendwie noch ein wenig komisch.
Ein bisschen buggy noch, ja.
Mhm. Okay. Wie alles von der Technik bei denen immer.
Ja.
Stimmt.
Manchmal habe ich auch das Gefühl, die geben sich in der Richtung auch fast keine Mühe mehr.
Nö, also ich musste zumindest auf der PS4 haben sie zumindest das Ruckeln einigermaßen rausbekommen. Klar, du hast immer noch so ein bisschen so einen schwammigen Hintergrund an manchen Stellen und wo du halt sagst, okay, also wenn sie schon Comic-Look haben, dann kann man zumindest den Hintergrund auch schön im Comic machen. Da braucht man jetzt nicht irgendwie Grafikpower sparen, aber zumindest das Ruckeln, was mich auf der 360 schon sehr genervt hat, ist mittlerweile raus.
Ich glaube, das ist der Zeitdruck. Würde ich jetzt mal drauf schieben, dass es halt schnell rauskommen soll. Was jetzt dann, ja, wie man gesagt hat, wahrscheinlich eh nicht schaffen, aber ich glaube, das war so das, was sie in Kauf genommen haben, dass es nicht komplett gepolished ist.
Kann sein. Gut, wunderbar. Dann danke ich euch beiden und dann hoffen wir ja, dass wir uns bald wieder sprechen können, wenn die nächsten Episoden raus sind, dass wir dann sehen können, wie es weitergeht.
Bin gerne wieder dabei.
Ja, gleichfalls. War sehr schön.
Alles klar. Ciao.
Tschüss.
Wiedersehen.